Es soll heute um den Rausch gehen und hauptsächlich eigentlich auch um laute Aspekte dieses Themas, die sonst ein bisschen zu kurz kommen. Also ich habe nicht vor, das vollständig zu behandeln. Das ist auch relativ schwierig so in der Stunde. Es geht eher um lauter Aspekte daran, die halt sonst in der Diskussion ein bisschen untergehen oder vielleicht ein bisschen schief aufgehängt sind, meiner Meinung nach. Ich werde im Laufe des Vortrags nach und nach durch dieses Schaubild durchwandern. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Die grundlegende Idee ist erstmal, so ein paar allgemeine Bestimmungen zu machen, auch einfach über das Spielfeld, auf dem sich das alles abspielt, also dieses Leben heute eigentlich in der Gesellschaftsordnung, in der wir alle leben. Und dann werde ich nach und nach durch diese Akteurgruppen durchwandern und dabei auch so ein bisschen die Konfliktlinien, die Repressionswellen der letzten ca. 100 Jahre durchgehen. Und dann soll es zum Schluss so einen kleinen Ausblick geben, wie man sich zu der leider ja nicht so besonders schönen Gesamtsituation vielleicht verhalten könnte, was man damit anfangen könnte. Aber erstmal, wie gesagt, zum Spielfeld, damit wir alle auch sozusagen auf derselben Seite uns befinden, die ich nach wie vor lieber als bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft bezeichne, wenn man das sonst vielleicht heute häufiger dann so unter Demokratie und Marktwirtschaft überall zu hören bekommt. Ich finde, dass in dieser Bezeichnung bürgerlich-kapitalistisch eher noch drinsteckt, dass sie erst irgendwann entstanden ist, dass das alles eher so ein Prozess ist, der sich auch immer noch weiter entfaltet. Also bürgerlich heißt in dem Moment, dass das mal historisch als Durchsetzung der bürgerlichen Klasse entstanden ist, ihrem Aufstieg und dann eben schlussendlich auch ihrer Machtübernahme in den meisten Gesellschaften auf der Welt. Und in diesem Aufstieg, in dieser Durchsetzung wurden dann vor allen Dingen auch ihre politischen und vor allen Dingen auch rechtlichen Auffassungen durchgesetzt. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache, die rechtliche Idee des Schutzes des Privateigentums, die Möglichkeit, Privateigentum gewinnbringend auszuwerten, sich also mit Eigentum zu bereichern und natürlich das auch irgendwann zu müssen. Das war dann irgendwann gar keine Freiheit mehr, die geschützt war, sondern nach und nach in den meisten Gesellschaften ist ja da eher so eine Art Zwang draus geworden, das machen zu müssen. Und da sind wir dann eben auch beim zweiten Wortbestandteil, beim Kapitalismus, also bei der Produktionsweise, die sich daraus ergibt. Das heißt, dass die meisten Menschen in dieser Gesellschaftsordnung eigentlich die meiste Zeit über damit beschäftigt sind, Waren zu produzieren und zu tauschen. Bei den meisten ist das natürlich einfach die eigene Arbeitskraft. Bei denjenigen, die tatsächlich über Produktionsmittel verfügen, die können dann Arbeitskraft gewinnbringend ausbeuten, also für sich arbeiten lassen und diese Waren dann, die dabei entstehen, in Umlauf bringen. Die gesellschaftliche Vermittlung funktioniert in dieser Gesellschaft dann auch größtenteils über diesen Tauschwert, den die Waren dann erzielen, den Preis, den sie auf dem Markt tatsächlich erbringen oder den man sich verspricht, erhofft. Das ist eigentlich so der universelle Maßstab, der sich für die meisten Sachen durchgesetzt hat. Das, was auch automatisch bei den meisten Menschen im Kopf die ganze Zeit passiert. Man gleicht alles danach ab, was da rauskommt, was das kostet, was das bringt. Und eine Gesellschaft, die damit die ganze Zeit beschäftigt ist, die bringt dann ganz typische Bewusstseinsformen hervor. Die sind nicht in dem Sinn wirklich ein Fehler. Also auch wenn man das als falsches Bewusstsein dann bei Marx kennenlernt, wenn man da mal nachschaut. Aber das ist halt schon richtig in Bezug auf diese Gesellschaftsordnung, weil es einem sozusagen ermöglicht, die Gesellschaft, die eigentlich gar nicht für die eigenen Bedürfnisse eingerichtet ist, trotzdem in dieser Weise zu benutzen. Die häufigsten Bewusstseinsformen, die dabei entstehen, sind halt die Verdinglichung und die Personalisierung von sozialen Beziehungen. Das heißt, aus sozialen Beziehungen wird halt, die werden sich entweder als eine Sache vorgestellt oder man versucht also, die über eine Person oder Personengruppe zu erschlagen. Es wird vielleicht deutlich dann am konkreten Beispiel beim Rausch, wie der also heute in der Gesellschaft üblicherweise verhandelt wird. Also die typische Verdinglichung des Rauschs ist dann einfach die Rauschware, die Droge, die man halt konsumieren kann, aus der der Rausch herauskommt, den man sich sozusagen dann schon fast so magisch eigentlich verschaffen kann auf diese Weise. Und die dazugehörige Personalisierung, das wäre dann einfach der Dealer, also selten noch der Konsument, das spielt, glaube ich, nicht mehr so die große Rolle. Also in der Regel geht es dann schon um diejenigen, die diese Waren produzieren oder in Umlauf bringen. Und der Großteil dieses Diskurses arbeitet dann eben auch mit ganz typischen Formen dieser Personalisierung. Das heißt, das wird dann immer noch weiter zugespitzt. Man findet da eben auch andere typische Personalisierung noch mit verbunden. Diese Dealerfiguren sind in der Regel auch irgendwie noch rassistisch konnotiert, sehr häufig auch antisemitisch konnotiert. Also den deutschen Dealer gibt es eigentlich so in der Form eigentlich gar nicht. Also man trifft dann eigentlich immer eher auf den, auf die Araber, die die Kinder auf dem Schulhof vergiften. Das ist, glaube ich, eher so diese typische Vorstellung an der Stelle. Also da stapeln sich dann eben auch so die Stereotype aufeinander. Und das geht dann auch immer weiter von der Realität weg, also von dem, was tatsächlich an Handel mit Rauschmitteln in der Gesellschaft passiert. Ja, wie geht das eigentlich vor sich? Wie wird denn eigentlich der Rausch zur Ware? Was genau wird denn da eigentlich zugerichtet und verwandelt? Der Rausch selbst, auch wenn das, wie gesagt, heute üblicherweise nicht so vorgestellt wird, kommt nicht aus der Droge, kommt nicht aus irgendwelchen Waren raus. Das ist höchstens ein Mittel, um den Rausch auszulösen. Zunächst mal ist der Rausch einfach eine Reaktion des Nervensystems auf sehr starke Veränderungen. Das passiert bei praktisch allen Säugetieren, bei allen Lebewesen, die sowas wie einen präfrontalen Kortex haben, also so einen Frontallappen im Großhirn, der halt die Sinneskanäle normalerweise synchron schalten soll und das ja eigentlich die meiste Zeit auch ganz gut hinkriegt. Sobald der halt nicht mehr synchron läuft, gibt es einfach ganz typische Effekte, die man einfach auch als Rauschen ganz gut bezeichnen kann. Und die meisten Lebewesen haben irgendwann gelernt, diesen Prozess produktiv auszunutzen, also im Sinne der Selbstveränderung, also sozusagen auf krasse Veränderung wenigstens mit einer schnellen Anpassung versuchen zu reagieren. Das geht nicht unbedingt immer gut, funktioniert aber eben doch sehr oft. Das könnte sogar einer der großen Selektionsvorteile für Säugetiere gewesen sein, eine Möglichkeit, sich sehr viel schneller anzupassen, als das mit anderen Methoden geht. Diese Rauschzustände, wie gesagt, treten eigentlich ständig auf. Also wer irgendwie einen starken Euphoriezustand erlebt, sich stark bedroht fühlt, dann halt diesen Adrenalinausstoß bekommt, wenn jemand einen Schlag auf den Kopf kriegt und dann erstmal ein weißes Licht sieht, das sind alles ganz typische Rauschzustände. Technisch gesehen ist auch der Traum einfach der Rausch ohne Bewusstsein, also ohne Wachbewusstsein, da passieren eigentlich ganz ähnliche Dinge. In der Regel ist also diese Eskalationsform, die dann im Nervensystem anzutreffen ist, das Hinzuziehen von sehr viel mehr Gedächtnisinhalten, das heißt von Eindrücken, die nicht aus der konkreten Situation stammen. Die kommen dann alle mit in diesen einen Moment rein und das kann natürlich zu viel werden, das kann dann dazu führen, dass man einfach, dass es einfach überlädt, das System. Wenn es allerdings günstig läuft, dann ermöglicht das eben den Rückgriff auf sehr viel Gedächtnisinhalte, eine sehr viel schnellere Anpassung in dem Moment. Passiert immer wieder die ganze Zeit auch von allein, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch das auszulösen. Man kann tatsächlich den Rausch auch gezielt herbeiführen. Gibt es erstmal eine ganze Menge Möglichkeiten, das auch komplett ohne Substanzen zu machen. Ich habe jetzt hier als Beispiel Atemübungen erwähnt. Das ist durchaus eine ganz gängige Methode. Wenn man in einem bestimmten Rhythmus eine Weile atmet, kann man also sehr gezielt ganz bestimmte Rauschzustände auslösen. Das gibt es auch Leute, die einem das beibringen. Gibt auch Leute, die da tatsächlich wirklich auch richtig krasse psychedelische Effekte mit erzielen können. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, also vieles, wenn man sich solche Sachen nochmal anschaut, wird man dann auch teilweise entdecken, als Kind hat man das vielleicht tatsächlich auch öfter schon gemacht, hat das irgendwann dann wieder sein lassen. Wer sich für diese Möglichkeiten interessiert, dem sei das Buch Stoned Free, How to Get High Without Drugs empfohlen, amerikanische Veröffentlichung aus den 90ern, die zwar nicht mehr in Print ist, die man aber eigentlich noch überall bekommt, so Secondhand. Da sind also richtig viele Möglichkeiten aufgeführt, wie das geht. Da findet natürlich überhaupt keine Warenproduktion statt, wenn ich jetzt einfach so eine Atemübung mache und in Rauschzustand komme. Das ist also immer noch alles fernab der Warenproduktion erstmal. Und das gilt auch für links unten, die, sage ich jetzt mal, typische Form von substanzgebundener Rauschinduktion. Ich nehme einfach was zu mir, um den Rausch auszulösen. Und wenn ich jetzt einfach nur so ein paar Hanfpflanzen auf den Balkon ziehe und die selber wegrauche, den Gebrauchswert sozusagen einfach gleich verzehre, ist auch immer noch keine Warenproduktion. Interessiert auch eigentlich maximal den Nachbarn. In den meisten Bundesländern ist das halt, glaube ich, unterhalb der Ordnungswidrigkeit, zieht vielleicht eine Verwarnung nach sich oder irgendwas in der Art. Zur Ware wird das Ganze in dem Moment, wo oberflächlich betrachtet das Geld ins Spiel kommt, wo es dann praktisch aber eben darum geht, das Ganze irgendwie auf dem Markt verkaufen zu können, da tatsächlich was Geldwertes für zu bekommen. Man könnte jetzt eben diese Atemübungen Leuten erklären oder eben so ein Buch wie Stone Free rausbringen und damit dann eben Geld verdienen. Das wäre dann die Dienstleistung in der Form. Sehr viel häufiger werden aber eben tatsächlich diese Rauschmittel dann zu Waren gemacht, indem man eben einfach eine genügend große Menge erzeugt, die man dann verkauft, wovon man dann vielleicht auch tatsächlich Teile oder den gesamten Lebensunterhalt bestreiten kann. Wenn man dann eben so den großen Schrank mit den Handpflanzen voll macht, alles schön mit Alufolie auskleidet, die Lampen rein und das dann eben nicht bloß in der WG rumgehen lässt, sondern tatsächlich einfach anfängt, das zu verkaufen, da geht dann praktisch die Warenproduktion los. Da gibt es dann also auch irgendwann dieses Interesse, das gewinnbringend eben unter die Leute zu bringen. Irgendwann ab einem bestimmten Level kommen dann die Konkurrenzfragen auch noch ins Spiel. Wer bietet für welches Geld welche Leistung an und so weiter. Für die Diskussion in der heutigen Gesellschaft ist also relativ wichtig festzuhalten, dass das meiste, was passiert, was diskutiert wird, sich eigentlich nur um diesen Punkt da rechts unten dreht, um die Warenproduktion, um diese krass zugerichtete Form von Rausch, eigentlich um diese gezielte Auslösung mit Substanzen und dann eben auch das als in der Form von Warenproduktion und Distribution. Das heißt, wenn irgendwo über Drogenpolitik diskutiert wird, wenn irgendwo diese Art von Diskussion aufkommt, und das ist nun mal das, wo das Thema Rausch am häufigsten verhandelt wird nach wie vor, dann geht es eigentlich nur um die Warenproduktion, wer das machen darf, wer das nicht machen darf, wo da vielleicht Steuern draus zu beziehen sind, wie das alles organisiert und reguliert werden soll. Dagegen ist jetzt auf die Warenproduktion runterzubrechen, gibt es üblicherweise zwei typische Einwände. Der erste wäre, es ist ja schon die Pflanze selber kriminalisiert. Das ist ja auch in der Tat so, dass tatsächlich also die Ausgangspflanzen, aus denen dann diese Wirkstoffe bezogen werden, auch schon verboten sind. Also man sagt wirklich der Pflanze, die da irgendwo steht, du bist illegal, also die darf es eigentlich gar nicht geben. Könnte man jetzt oberflächlich sagen, okay, dann was hat jetzt diese Pflanze eigentlich sozusagen mit der Warenproduktion zu tun? Die wird aber eben auch schon deswegen verboten, weil sie natürlich als Rohstoffgrundlage für diese Warenproduktion dienen kann. Und im Zweifelsfall möchte das die Polizei nicht immer erst rausfinden müssen, ob dieses Hanffeld, das sie da im Wald gefunden haben, jetzt tatsächlich irgendwann verkauft werden soll. Die können das dann einfach ohne Ansehen der weiteren Zusammenhänge einfach konfiszieren und vernichten oder selber wegrauchen, was sie dann halt, je nachdem, was es für Polizisten sind und wie so die Auflagen aussehen. Der zweite Einwand ist, dass es ja eigentlich eher so eine Art medizinisches, psychologisches Problem ist, also eine Gesundheitsfrage. Zu dem Einwand ist immer noch mal wichtig, sich das Thema Gesundheit vielleicht mal kurz extra anzuschauen. Ich habe hier so ein Plakat abfotografiert, das autonome Gruppen in Berlin geklebt haben, was nicht vielleicht auch woanders geklebt wurde, wo es erstmal um die Zugangsbeschränkung zu diesem Gut Gesundheit geht. Ich lese das mal vor, weil man das vielleicht nicht gut erkennen kann. Das parodiert diese Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Alkohol kennt dein Limit, wo halt für so maßvollen Alkoholgebrauch irgendwie geworben wurde. Und hier werden dann praktisch diese Sprüche von der BZGA-Kampagne so ein bisschen parodiert. Da steht, er steht heute Nacht wieder auf der Brücke, weil seine Psychotherapie nicht verlängert wurde. Sie kann sich keinen Cocktail leisten, weil ihre Heuschnupfenmedikamente nicht bezahlt werden. Mit seinem zahnlosen Grinsen kriegt er heute keinen Typen ab. Und ohne Aufenthaltsstatus bekommt er allerdings gar keine medizinische Versorgung. Und dann eben Gesundheit, kenn dein Limit. Also nochmal ein bisschen erstmal klargestellt wird, das ist ja auch gar nicht jetzt unbedingt für alle gleichermaßen zugänglich, dieses Gut. Aber auch das Konzept von Gesundheit selber ist einfach schon höchst problematisch, gehört also auch eher so zum Kernbestand der Ideologie im Kapitalismus. Weil es bei dieser Frage in der Regel eher nicht darum geht, wie sich Menschen fühlen, wie sie selber ihr Wohlbefinden einschätzen, ob sie mit sich, mit ihrem Leben irgendwie klarkommen, sondern die Frage ist in der Tat eher, was man mit ihnen anstellen kann, was da so rauskommt, ob sie eben in dem Sinn arbeitsfähig und verwertbar sind. Sehr leicht schon daran zu erkennen, dass das Häufigste, was von einem Arzt verlangt wird, eigentlich die Krankschreibung ist. Deswegen gehen eigentlich die meisten Leute zum Arzt, dass er sie praktisch von der Arbeit freistellt für einen bestimmten Zeitraum. Und auch das Ziel ganz vieler Therapien, auch im psychotherapeutischen Bereich, ist immer die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das ist eigentlich diese Grundidee. Solange die Leute das hinbekommen, ist eigentlich prinzipiell okay. Dann gelten sie erstmal grundsätzlich nicht als krank. Wenn sie arbeitsfähig sind, kann man sie eben auch gebrauchen in dem Sinn, dann gelten sie in dieser Gesellschaftsordnung prinzipiell als gesund. Sonderform wäre natürlich immer noch, dass natürlich Leute auch interessant werden fürs Kapital, wenn man an ihrer Behandlung dann verdienen kann, also wenn die sich irgendwie gewinnbringend auswerten lässt, wenn man also bestimmte Therapieformen hat oder Medikamente, die besonders profitabel sind, das ist eben auch durchaus ja ein Bereich, wo dann diese Industrie auch wieder in die Rauschmittelproduktion reingerät oder reingeraten ist immer wieder. Aber hauptsächlich geht es also darum, dass Krankheit auch umgedreht dann immer eher dieser Schaden an der Arbeitskraft ist, der also irgendwie wieder korrigiert werden muss. Und Menschen, die selbst ihre Arbeitskraft beschädigen, vielleicht auch noch vorsätzlich, die begehen eigentlich so ein bisschen das Äquivalent zu Blasphemie in dieser Gesellschaft. Also Blasphemie sollte man vielleicht dann einfach nicht mehr in dem Sinn verwenden, weil Gott so als Letztbegründung oder Letztzusammenhang in der Gesellschaft dann doch von der Natur mittlerweile weiträumig abgelöst wurde. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist ja eher, dass die Leute sich irgendwie naturgemäß oder eben naturwidrig irgendwie verhalten. Wer sich eben selbst krank macht, wer sich selber sozusagen seiner natürlichen Bestimmung entzieht, arbeiten zu gehen, der vergeht sich eigentlich genau an dieser Naturvorstellung. Wobei natürlich völlig hinten runterfällt, dass diese Natur, diese menschliche Natur, die wir angeblich alle mit uns herumtragen, erst in den letzten paar hundert Jahren in die Leute halt so hineingeprügelt wurde und von den Leuten dann einfach auch systematisch verlangt wurde die ganze Zeit. Das hat es so in der Form vorher eigentlich nicht gegeben. Also gerade diese dauernde Arbeitsbereitschaft in der Form, das ist eigentlich eine relativ moderne Erscheinung. Also hier ist vielleicht nochmal so als Fazit wichtig festzuhalten, dass es also auch bei diesem Gesundheitsdiskurs am Ende trotzdem darum geht, halt einen der wesentlichen Faktoren für die Warenproduktion fit zu halten, aufrechtzuerhalten, eben die menschliche Arbeitskraft. Das ist also kein uneigennütziger Schutz, den der Staat da irgendwie den Leuten angedeihen lässt, die da irgendwie vor sich selber schützt oder so ein bisschen auf den rechten Weg zurückführt, sondern hauptsächlich geht es eben darum, dass sie arbeiten können, dass sie halt morgens auf der Matte stehen, sofern man sie braucht. Also bei Leuten, die ohnehin als überflüssig gelten, ist das natürlich auch alles nochmal anders aufgehängt. So viel einfach erstmal zu diesem Spielfeld, auf dem das stattfindet, also erstmal zu den Voraussetzungen, wie die Gesellschaft eigentlich an dieses Thema überhaupt rangeht, also diese Zurichtung des Themas zum Zwecke der Warenproduktion. Und jetzt soll es mal nach und nach zu diesen hauptsächlichen Akteurgruppen der letzten 100 Jahre kommen. Und ich fange mal unten an, das sieht ja jetzt noch so ein bisschen komisch aus, dass da auf der einen Seite vom Spielfeld zwei Mannschaften stehen. Ist ja normalerweise nicht so die sinnvolle Anordnung, klärt sich dann aber später noch auf. Diese Fraktion da unten könnte man auch ganz schlicht mit Staat und Kapital einfach mal bezeichnen. Das wäre auch grob vereinfacht, aber das ist ja auch grob vereinfacht. Es ist ja auch erstmal bloß ein Schema, um das veranschaulichen zu können. Diese staatliche Position sozusagen, die Gestehungsbedingungen für die Warenproduktion halt zu ermöglichen, diese Ausgangsbedingungen zu ermöglichen, die hatte erstmal historisch immer sehr viel damit zu tun, die Leute auszunüchtern, ihnen also den Rausch oder den falschen Rausch in der Regel ja eher auszutreiben. Das ist in der Tat sehr eng dann auch mit der bürgerlichen Klasse verbunden geblieben, mit ihren hauptsächlichen ideologischen Erscheinungsformen. Als das losging, so vor 500, 600 Jahren, sah sich halt das Bürgertum da eben auch erstmal noch dieser vorbürgerlichen Ordnung ja gegenüber, dieser klassischen, eher feudal monarchischen Ordnung, die also in der Vorstellung des Bürgertums die Leute eigentlich in so einer Art Dauerberieselung, Dauerbenebelung hielt. Die Kritik sah eigentlich so aus, dass die Leute halt eben eigentlich von einer selbstbewussten Tätigkeit eigentlich systematisch abgehalten werden, dass sie also alle nur ihre Untertanenpflicht zu erfüllen hätten. Und dabei wurde ja auch damals noch nicht so viel Eigeninitiative verlangt. Man sollte halt im Wesentlichen in der Ackerfurche rumkrauchen und irgendjemandem die Lanze tragen. Da muss man jetzt nicht so viel mitdenken und soll das vielleicht auch lieber gar nicht. Und festgemacht wurde es dann vom Bürgertum als erstes aber eben an der ideologischen Sphäre damals, also an der religiösen Sphäre, an der konkreten Erscheinungsform des katholischen Gottesdienstes, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wodurch der sich dann auszeichnet, ist es eigentlich schon eine sehr stark sinnliche Veranstaltung, ganz viel mit buntem Licht gearbeitet, schon durch die Architektur dieser Kirchen. Man hat Weihrauch, man hat diese Musik, man hat also auch dieses ganze Ritual dabei. Das ist ganz offensichtlich eine Veranstaltung, in der Menschen in Rauschzustände versetzt werden, die man dann aber eben auch in gewisser Weise monopolisiert. Das sollte natürlich in der Form auch immer nur in der Kirche passieren. Und sonst blieb den Leuten halt hauptsächlich eigentlich, glaube ich, der Alkohol oder das schlechte Brot damals zur Berauschung übrig. Die Protestanten, also die sozusagen ideologische Bewegung des Bürgertums dann in dieser Sphäre, wollte da ganz stark ausnüchternd einwirken und diesen ganzen Budenzauber, diese ganze Vernebelung praktisch loswerden. Das heißt, erstmal richtete sich das Ganze auch auf diese Sphäre. Man wollte also diesem sinnesfrohen Gottesdienst einen möglichst nüchternen entgegenstellen, am besten nur das Holzkreuz und die Schrift. Und das Ziel der ganzen Veranstaltung, das wurde immer recht unverblümt auch von Anfang an ausgedrückt, war die Möglichkeit, dass die Menschen nüchtern ihre Arbeit machen, sich sozusagen darüber ein gottgefälliges Leben verschaffen, das eben auch nur nach diesen Kriterien von ihnen selbst beurteilt werden kann. Das heißt, erstmal wurde sozusagen dieser falsche Rausch aus der Kirche ausgetrieben. Irgendwann ging das aber immer weiter. Das heißt, es wurde diese Forderung auch an die Laien gestellt, an die Leute, die gar nichts mit der Kirche professionell zu tun hatten, auch außerhalb des Gottesdienstes an das Publikum, auch in ihrem normalen Leben im Alltag. Das wurde unterschiedlich konsequent gemacht. Also bei Luther lief die Grenze noch zwischen Wein und Bier. Also Wein war noch völlig in Ordnung, das war halt für ihn geistiges Getränk, Anregung, was auch immer. Und Bier war einfach im Wesentlichen nur der Suff. Er hat über das Bier wirklich sehr fiese Verfluchungen ausgestoßen. Er hat die ersten Bierbrauer verflucht. Er sah darin eigentlich ein Werk des Teufels. Bei anderen Reformatoren war das dann noch ein bisschen krasser. Da gab es dann gar nicht solche Unterscheidungen, sondern es wurde einfach sämtliche Formen von Berauschung eigentlich unter Verbot gestellt. Also gerade dann bei Calvin fällt das dann auf, dass dann wirklich die Wirtshäuser komplett geschlossen werden. Man auch sowas wie Glücksspiel, Verzierungen, Zerstreuung aller Art eigentlich alles loswerden will, um sich eben nur noch der Arbeit widmen zu können. So, dieser Prozess hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Ich habe das mit Dialektik der Ausnüchterung überschrieben, weil es sehr viel Parallelen zu diesem Prozess der Aufklärung gibt an der Stelle, ist ja auch schon vom Begriff her ziemlich nah beieinander, also die Aufklärung des getrübten Bewusstseins ist eigentlich eine ganz ähnliche Vorstellung, diesen mystischen Nebel aus den Köpfen zu bekommen, möglichst eben nüchterne, zurechnungsfähige Menschen ansprechen zu können. Und in diesem Prozess wurde also erstmal Rausch und dieses mündige, nüchterne Subjekt eigentlich systematisch entgegengesetzt. Also eigentlich war das durch die Abwesenheit von Rausch definiert. Da gibt es auch immer noch sehr viele Redewendungen, die das sehr typisch zeigen bis heute, die das eigentlich genauso fassen. Das Problem an der ganzen Sache ist, das klappt natürlich gar nicht. Also dieser Rausch lässt sich halt nicht vollständig aus den Menschen rausbekommen. Wie gesagt, ist einfach dann doch eher eine relativ zentrale, wichtige Funktion, die es auch einfach zu lange gibt, um den wirklich rauszubekommen. Man kann halt nur die Formen des Rauschs beeinflussen. Man bekommt dann sozusagen einfach andere Formen von Rausch, wenn man sich auf bestimmte einfach repressiv stürzt. Einerseits gab es dann Substitutionsmittel, die dann eben gar nicht als Rausch angesehen wurden. Gerade eben bestimmte Formen von Aufputschmitteln. Für die damalige Zeit war dann sowas wie Tee oder Kaffee einfach schon relativ hart, auch noch neu. Das galt gar nicht als Rauschmittel, das war völlig klar einfach eine ausnüchternde Substanz, etwas, was ja die Nerven austrocknen sollte und die Leute eben auch wieder arbeitsfähiger macht. Also auch ganz klar immer diese Unterteilung, der eigene Rausch ist eigentlich keiner. Und auf der anderen Seite aber eben auch eine ganze Menge eher so rituelle Formen, die dann eben zum Rauschersatz wurden, gerade eben auch im religiösen Ritus schlich sich das dann alles wieder ein und erreichte dann spätestens so im 19. Jahrhundert in den freikirchlichen Ritualen, gerade in England, in den USA, wieder so ein Level, wo die Leute wirklich im Gottesdienst einfach richtig schön austicken konnten, richtig schön durchdrehen konnten. Das war der sanktionierte Rausch, der halt erlaubt war. Die Leute waren auch gar nicht berauscht offiziell, das war nicht die Vorstellung davon, sie waren dann vom Heiligen Geist besessen. Praktisch ist da aber eben genau das Ventil einfach aufgemacht worden. Und im Zuge eben dann auch des Aufkommens wirklich von so Massengesellschaften, der zunehmenden Verstädterung, Ballung von Menschen auf engstem Raum, spielten dann eben auch Kollektivrituale eine immer größere Rolle. Also die Massenveranstaltung, in der Menschen dann tatsächlich mehr oder weniger gelenkt, gesteuert, so kollektiv einen bestimmten Rausch erleben, der sich vielleicht auch so ein bisschen ersatzlos hinterher wieder verflüchtigt. Also die typische kollektive Wochenendberauschung, irgendwelche Massenaufmärsche und so weiter. Das waren eigentlich ganz typische Formen von Ersatzrausch, der also sozusagen den falschen Rausch eben auch überdecken sollte, auch verdrängen sollte. Und dabei blieb das aber immer ganz klar, welche Formen von Rausch eben einfach nicht okay waren. Und das waren hauptsächlich diejenigen, die halt individuell vollzogen wurden, wo die Leute sich halt selber einfach auch möglicherweise andere Ziele beisetzten, als eben ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder vielleicht noch zu steigern. In dieser Überschrift ist ja praktisch die Nähe zur Dialektik der Aufklärung unterstellt. Und da geht es auch relativ häufig eben darum, dass die eigenen Voraussetzungen des bürgerlichen Denkens immer wieder vergessen werden, dass man da eben tatsächlich bestimmte Grenzen ziehen, die sich so nicht aufrechterhalten lassen, dass eben nicht nur der eigene Rausch gar kein Rausch ist, dass eben auch die eigene Herrschaft keine ist, also heute die Propaganda, die so ein bisschen unterstellt, dass Demokratie eigentlich gar keine richtige Herrschaftsform mehr ist, das ist im Grunde fast schon so quasi herrschaftsfrei, das heißt nur noch aus Versehen so, die eigene Gesinnung eben auch keine ist. Also wer sich heute für Demokratie und Marktwirtschaft ausspricht, der gilt ja eigentlich als gesinnungsfrei, als ideologiefrei. Ideologie und Gesinnung, das sind ja dann immer die anderen Leute. Also diese Parallele ist eigentlich recht offenkundig, dass hier also auch ganz analog der Rausch in ähnlicher Weise ausgelagert wurde. Alles, was nützlich war, was man sich halt irgendwie in diese eigene Welt von Arbeit und Leistung einbauen konnte, das galt gar nicht als Rausch. Also auch vielleicht noch ein moderneres Beispiel, dass also die Amphetamine noch bis in die 70er Jahre hinein in den meisten Ländern der Welt legal waren, da sie eben einfach diesem Leistungsprinzip überhaupt nicht widersprachen. Also die sind auch erst illegalisiert worden im Zuge dann schon der Existenz großer Drogenkartelle, die halt irgendwas, was kein Patent mehr hat, eben auch gerne illegal auswerten wollen. Vorher war das einfach die ganze Zeit noch legal, während es eigentlich schon diese Riesenkampagnen gegen Drogen gab. Diese ganze Entwicklung erreichte dann vor ungefähr 100 Jahren so einen ersten großen Höhepunkt, als dann diese Bewegungen stark genug waren, um wirklich ganze Gesellschaften, auch größere Gesellschaften, wirklich stark zu beeinflussen, auch in der Gesetzgebung, in der Politik und tatsächlich eben Prohibitionen durchzusetzen versuchten, es in den USA ja auch teilweise schafften. Bekannt ist vielleicht die Alkoholprohibition in den USA nach dem Ersten Weltkrieg. Für circa 13, 14 Jahre wurde das tatsächlich durchgezogen mit den vielleicht auch bekannten Folgen. Also wer diese Simpsons-Folge mal gesehen hat, wo dann auch innerhalb kürzester Zeit das Ganze trotzdem wieder zu haben ist, ist es einfach teurer und die Qualität ist irgendwie schwerer zu kontrollieren. Das sind ziemlich genau die typischen Folgen des Verbots solcher Substanzen. Und diese staatliche Fraktion, also damals eigentlich dann eher noch so in Gestalt von so Pressure Groups, protestantischen NGOs, Missionierungsgesellschaften und dergleichen, die sah sich jetzt aber schon der eigenen Produktionsweise gegenüber, die also sozusagen völlig gegen dieses Konzept arbeitete, denn diese Mittel, die da angegriffen wurden, zur damaligen Zeit hauptsächlich die Opiate, dann teilweise auch schon Kokain, waren mit die profitabelsten Handelswaren überhaupt. Die entsprechende Industrie war gerade erst Ende des 19. Jahrhunderts richtig groß geworden. In einigen Staaten der Welt waren das mit die wichtigsten Industriezweige überhaupt. Also gerade im Deutschen Reich, in der Schweiz, in Holland, war also das mit der wichtigste Industriezweig, diese pharmazeutische Industrie. Und es gab entsprechend auch staatliche Protektion dafür. Und das heißt, diese Interessen prallten dann ordentlich aufeinander. Von beiden Seiten wurde sich aber relativ zügig auf eine ganz ähnliche Nomenklatur schon mal geeinigt. Also das, was die Prohibitionsfraktion anstrebte, das nannten die Drogenkonvention, also den Versuch, eine internationale Produktionskontrolle für diese Substanzen durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass also klar festgelegt ist, wer das überhaupt herstellen darf und in welcher Weise das in Umlauf kommt. Und die Pharmakonzerne, die gerade dabei waren, eigentlich ja auch richtig groß zu werden und sich den Markt untereinander aufzuteilen, die nannten kurzerhand ihre Kartellbildungen ganz genauso. Die waren eben auch für internationale Produktionskontrolle. Die waren auch dafür, dass man festlegt, wer wie viel produzieren darf und wer so alles lieber vom Markt gedrängt gehört. Die ganzen kleinen Produzenten, die wollte man alle gerne weghaben oder von sich abhängig machen. Das heißt, an diesem bizarren Punkt traf sich das tatsächlich. Das ging zwar nicht so reibungslos vor sich, ging aber doch relativ schnell. In Deutschland dauerte das noch relativ lange, weil natürlich eine ganze Menge Patente noch legal ausgewertet werden wollten. Also Heroin ist dann in Deutschland erst so mit 7, 8 Jahren Verspätung tatsächlich ratifiziert worden, das Verbot, als dann das Patent von Bayer tatsächlich ausgelaufen war. So lange hat man schon noch zugesehen, dass das ausgewertet werden konnte. Zu dem Zeitpunkt waren dann auch schon längst andere Substanzen in der Entwicklung. Also nach dem großen Verbot halt dieser nicht mehr patentierbaren Opiate und so weiter, beginnt dann die große Zeit der Amphetamine, also Speed und so weiter. Das ist dann so für die nächsten Jahrzehnte eben auch sehr viel einträglicher gewesen. Also im Ergebnis blieb dann eigentlich genau diese komische Aufteilung übrig. In gewisser Weise haben sich Staat und Kapital, also dieses Problem, so ein bisschen untereinander aufgeteilt. Also das war überhaupt nicht reibungslos und das ist auch nicht so, dass es da nicht bis heute noch sehr starke Konflikte drüber geben würde. Aber es wurde prinzipiell eben dafür gesorgt, dass es also sowohl auf legalem wie auch auf illegalem, sowohl im legalen wie auch im illegalen Bereich einfach eine klare Aufteilung dieser Produktion gab und der entsprechenden Auflagen. Die positive Lösung dieses Problems wäre halt auch gar nicht möglich gewesen zu dieser Zeit. Also so zufällig, dass dann im Einzelnen damals verlaufen ist, ist doch relativ klar, dass das am Ende so aussehen musste. Denn Menschen sind halt in diesen beiden Funktionen im Kapitalismus interessant. Also einerseits als die Arbeitskräfte, die tatsächlich morgens auf der Matte stehen und tun, was sie sollen. Da ist natürlich auf jeden Fall diese Ausnüchterung oder eben der richtige Rausch in dem Moment dann einfach ganz wichtig. Aber eben auf der anderen Seite sind sie genauso wichtig als Konsumenten all dieser hochprofitablen Waren, die halt von der Industrie ja erzeugt werden. Gerade eben auch bei Rausch- und Schmerzmitteln gibt es eben die Möglichkeit, auch wirklich Abonnenten zu gewinnen, ja auch teilweise Lebensabonnenten zu gewinnen, Leute, die dann wirklich für den Rest ihres Lebens diese Substanzen zu sich nehmen müssen, bis sie vielleicht noch irgendein teureres Substitut entdecken, das also dann möglicherweise noch profitabler ausgewertet werden kann. Also das heißt, diese Doppelrolle, die wird man am Ende nicht los und die wird sogar immer noch wichtiger, je mehr so tatsächlich diese großen Mengen von Menschen auch entstanden sind, die für den, also für den Verwertungsprozess als Arbeitskräfte uninteressant geworden sind. Diese Haufen von Menschen, die eigentlich als überflüssig gelten aus Sicht des Kapitals, die also eigentlich nur noch irgendwie verwaltet werden sollen, die sind natürlich dann gerade als Konsumenten von Rauschmitteln höchst interessant. Die braucht man ja sonst nicht für irgendwas anderes in dem Sinn. Also hier habe ich jetzt einfach dieses Versus da unten mal durchgestrichen. Also man kann jetzt eigentlich schon sagen, dass sich diese beiden Monster da eigentlich irgendwie geeinigt haben, wie sie mit ihrer Seite des Spielfelds umgehen wollen. Und das ist eigentlich das Produkt dieser ersten Verbotswelle, also erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ungefähr war das dann eigentlich durch. Verbot und Kontrolle auf der einen Seite, das was also von staatlicher Seite durchgesetzt wird mit diesen ganzen Gesetzen, mit dieser ganzen Polizeiarbeit und auf der anderen Seite aber eben diese Industrie, die sich halt schon immer neue Möglichkeiten ausdenkt, Leute zu berauschen und eben auch an die entsprechenden Mittel zu binden. Und dazwischen ist der Rausch sozusagen, wenn man das so sagen will, eigentlich die ganze Zeit eingeklemmt. Ein Höhepunkt erreichte das durchaus nochmal im Nationalsozialismus. Das heißt, da wurden eigentlich diese beiden Sachen nochmal maximal auf die Spitze getrieben, diese ganze Schizophrenie davon. Drogenkonsumenten wurden nicht nur kriminalisiert, sondern wurden tatsächlich auch in KZs gesteckt. Man hat systematisch im großen Stil Versuche an ihnen durchgeführt, um dann wiederum also echt die ganze Schizophrenie kriegstaugliche Drogen an ihnen zu erproben. Also eins der wichtigsten Produkte war dann das recht vollständige Austesten von Methamphetaminen für die Kriegsführung, also damals Pervitin, heute Meth wäre das dann im Endeffekt, wenn man Breaking Bad schon mal gesehen hat, diese großen Scherben. Das hat man damals darauf durchgetestet, wie lange Menschen das aushalten, das zu sich zu nehmen, was sie unter dieser Substanz zu leisten imstande sind. Das hat dann tatsächlich auch in der ersten Phase der Kriegsführung, Zweiten Weltkrieg, eine riesengroße Rolle gespielt, weil man eben für diese Kriegsmaschine und diese Pläne eben auch noch das entsprechende Personal brauchte. Die Leute, die tatsächlich ein paar Tage mit einem Panzer vorrücken konnten, die wirklich ein paar Tage mit einem U-Boot auf Feindfahrt gehen konnten, die wirklich in der Stuka sitzen konnten und diesen Höllenlärm aushalten konnten, nervlich. Da war tatsächlich Pervitin eigentlich überall im Marschgepäck und bildete sozusagen einfach dieses nervliche Schmiermittel für die ganze Veranstaltung. Ist dann natürlich im weiteren Verlauf des Krieges irgendwann ausgemustert worden, als man dann feststellte, dass man die Leute doch länger braucht, dass das doch alles nicht so schnell geht, war diese Substanz natürlich nicht mehr besonders gut geeignet, die Leute einfach viel zu schnell verschlissen und einfach auch irre geworden sind. Also das zu dieser unteren zu diesem unteren Teil des Spielfelds, zu diesen beiden Fraktionen, die sich also jetzt in gewisser Weise da schon so ein bisschen geeinigt haben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandten die sich dann eigentlich eher so ein bisschen zusammen gegen diese obere Fraktion, gegen dieses obere Element. Das geht schon so ein bisschen in den 50er Jahren los, eigentlich erst in den 60ern so richtig entfaltet, hauptsächlich erstmal in den USA. Und hängt mit den Versuchen zusammen, diese Gesellschaftsordnung zu überwinden. Die hat es natürlich im ganzen 20. Jahrhundert schon gegeben, auch vorher zum Teil schon. Die anfänglichen Versuche waren jedoch gerade im Punkto Rausch eigentlich noch recht klassisch an der bürgerlichen Vorstellung orientiert, also nicht nur in der Hinsicht, also mit der recht typischen Fetischisierung von Arbeit, die halt in der Arbeiterbewegung im klassischen Sozialismus eigentlich überall anzutreffen war, war eben auch diese Vorstellung vom leistungsbereiten Arbeiter, der halt tatsächlich was schafft, der tatsächlich was, also die Welt wirklich so tätig verändert in dem Sinn, eigentlich eine ganz ähnliche Idee da, dass diese Leute eigentlich nach Möglichkeit nicht berauscht sein sollten oder eben tatsächlich auch nur in ihrer Freizeit mal hier und da in irgendeiner möglichst kanalisierbaren Weise. Das ist also größtenteils eigentlich eher noch übernommen worden. Erst in den 50er und 60er Jahren kamen dann also tatsächlich größere Bewegungen von Leuten auf, die sich halt auch an der Stelle wirklich anfingen, von der bürgerlichen Auffassung abzuwenden, die sich hauptsächlich anfingen, darüber bewusst zu werden, dass sie eben in dieser Weise zwischen Staat und Kapital eingeklemmt waren. Die sichtbare Folge davon war erstmal, dass man tatsächlich versucht hat, diese gesellschaftliche Veränderung, die man anstrebte, auch schon an sich selbst zu vollziehen, tatsächlich also das so ein bisschen parallel laufen zu lassen. Man ging also davon aus, dass man sich auch von den Bewusstseinsformen der Gesellschaft lösen muss, während man sie verändert, dass das also nicht irgendwie hinten angestellt werden kann, dass also nicht dieses richtige Bewusstsein dann einfach vom Himmel fällt, wenn man die Gesellschaft anders einrichtet. Und in den 60er Jahren war das dann hauptsächlich verbunden eben auch mit der Idee, dass man das durch den gezielten Gebrauch bestimmter Rauschmittel irgendwie begleiten kann, begünstigen kann. Da spielte halt dann Cannabis auch eine große Rolle zu der Zeit, dass davon wurde sich halt hauptsächlich versprochen, dass es halt die Bedürfnisse wieder auf den Plan bringt. Also es wurde halt auch den Leistungsdrogen so entgegengesetzt, die halt die Leute eben eher kühl und fit machten, also eben gerade das, was damals an Amphetaminen so im Umlauf waren, das war eigentlich mal so das Gegenbild dazu. Und von Cannabis, von Dope versprach man sich eigentlich eher, die Bedürfnisse wieder auf den Plan zu rufen, den Leuten irgendwie mal wieder so einen anderen Rhythmus zu verschaffen. Wichtiger wurde dann aber auch gerade nach Eigenauskunft der meisten Beteiligten dieser Bewegung damals in den USA LSD. Das war auch zu diesem Zeitpunkt noch ganz neu. Die Wirkung ist, glaube ich, in diesem Bild hier ganz gut zusammengefasst. Robert Crumb gilt halt so ein bisschen als einer der Chronisten der 60er Jahre in den USA, so Comiczeichner, der hier in diesem Bild einfängt, wie das war, als er das erste Mal LSD nahm, 1965. Er meinte, da gingen die 60er Jahre für ihn eigentlich erst los. Also gerade dieses charakteristische Bild mit der Atombombe, die da im Kopf hochgeht, das ist eigentlich sehr typisch, wird damals sehr viel gebraucht als Metapher. Einerseits, weil das natürlich auch zeitgleich erfunden worden war, also sind ja beides Entdeckungen der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber andererseits eben auch, weil da so eine völlig unermessliche Energie entfesselt zu werden scheint, etwas, was man überhaupt noch nicht abschätzen kann. Crumb zeigt hier aber auch schon, die Grenzen der ganzen Veranstaltung ganz hübsch auf, weil er hält sich halt immer noch am Bilderrahmen fest. Jetzt noch dieses kleine Can't let go, ich kann nicht loslassen davon. Also das war ihm dann, glaube ich, auch schon zügig bewusst, dass das alles seine Grenzen hat. Zu dieser Substanz, da gibt es sehr viel drüber zu wissen, was, glaube ich, in den 60er Jahren auch eher so Allgemeingut war, das damals ja auch noch lange Zeit legal war und überall in der Presse und eigentlich auch recht gründlich beforscht. Heute ist das, glaube ich, alles gar nicht mehr so bekannt, deswegen kurz was eben auch zu den Gründen, warum das dann diese Rolle spielte. Also einerseits die Möglichkeit, die Dosis relativ gut zu kontrollieren. Es gab vorher eigentlich kaum Psychedelika, mit denen man so gezielt arbeiten konnte, wo man also so sicher in kleinen Dosen eigentlich schon arbeiten konnte. Das spielte auch später dann bei der illegalen Verbreitung eine ziemlich große Rolle. Man natürlich einfach eine Droge, die einfach als Tropfen auf so einem Stück Papier einfach transportiert werden kann, natürlich sehr viel leichter illegal verbreiten kann, als jetzt meinetwegen so einen großen Strunken Gras, der einfach riecht und war also sowohl legal als auch illegal von Vorteil. Wie bei allen Psychedelika tritt halt zu der Normalwahrnehmung in der mittleren Dosierung, die ja am häufigsten eigentlich auch gebraucht wurde, einfach eine andere Wahrnehmung hinzu. Das heißt, die Normalwahrnehmung wird erweitert das ist halt sozusagen immer noch die Frage des Modells. Die Wahrnehmung von anderen Welten wurde dann damals, glaube ich, auch immer noch relativ oft drin gesehen. Praktisch geht es eigentlich eher darum, dass halt Sachen, die man schon mal wahrgenommen hat, alle gleichzeitig ins aktuelle Bild mit hineinwandern, dass es also sehr viel mehr Möglichkeit gibt, Entwicklungen wahrzunehmen, also auch Sachen abzugleichen, die schon mal passiert sind mit dem, was jetzt passiert. Es kommen eine ganze Menge Sachen wieder zum Vorschein, die man schon mal vergessen hat, die man vielleicht auch verdrängt hat. Ganze Menge Sachen werden überhaupt erstmal so vorstellbar, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. In diesem Kontext sind tatsächlich dann wissenschaftliche Entdeckungen gemacht worden. Bei vielen dieser Entdeckungen ist das halt bis heute eher so Gerücht. LSD ist in der Zwischenzeit dann auch verboten worden. Es ist in der akademischen Community nicht mehr so problemlos möglich zu sagen, ich habe das auf LSD rausbekommen. Es gibt allerdings ein paar Leute, die das machen. Also Carey Mullis zum Beispiel, der den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der Polymerase-Kettenreaktion, also eine Möglichkeit, kleine Zellkulturen zu beforschen. Der sagt, also das hat er auf LSD verstanden eigentlich, wie das funktioniert. Also nicht diese Entdeckung fiel dann so vom Himmel. Er hatte natürlich vorher schon seine Ausbildung und seine Fragestellung und er kam da bloß an so einem Punkt nicht mehr weiter und hat dann eben unter Acid den entscheidenden Schritt irgendwie machen können. Also von dem gibt es das tatsächlich auf Protokoll, bei anderen Sachen ist es halt so ein bisschen unklarer. Aber eben gerade diese Möglichkeit, Gedächtnisinhalte wieder aufzurufen, die ist dann eben auch in der Psychotherapie sehr viel eingesetzt worden. In dieser Weise ist das wohl auch bis heute im Gebrauch illegal, wenn man irgendwo von psycholytischer Therapie hört. Das ist genau das, psychedelische Substanzen, die für Psychotherapie eingesetzt werden, weil eben die Möglichkeit besteht, direkt an die Erinnerung ranzukommen, sie nicht mühselig erst durch Assoziationen und so weiter freizulegen, sondern man kann tatsächlich an die Erinnerung selber ran. Die wird einfach in dem Sinn, also dass das Vergangene wird wiedererlebt. Da gab es damals wirklich tausende von Studien, riesengroße Versuche zu. Das wurde eigentlich alles sehr positiv beurteilt. Die Leute, die daran geforscht haben, waren auch somit die lautesten, die dann gegen das Verbot protestiert haben. Und die dritte wichtige Wirkung war, dass das war dann eben eher so die soziale Wirkung, wenn man so will, die das eben dann auch auf soziale Bewegung, gesellschaftliche Entwicklung hatte. Dieses Zitat hier, dass es also ein Feuer entzündete, das habe ich aus der Biografie über Timothy Leary von John Hicks, der also schrieb, dass LSD damals unter allen Ideen, die es vorfand, ein Feuer entzündete. Das heißt, die Sachen, die ohnehin schon in der Luft lagen, die also auch schon gedacht wurden, die wurden damit also nochmal massiv verstärkt. Das ging so weit, dass also auch ganz viele Protagonisten sozialer Bewegungen, auch aus der schwarzen Bewegung noch 65 auf jeden Fall, auch öffentlich zu Protokoll gaben, dass LSD also der Kick war, der sie dann tatsächlich handlungsfähig gemacht hat, der also aus ihrer Unzufriedenheit eben wirklich den Widerstand gemacht hat, den sie sich so vorher nicht getraut hätten oder wo sie vielleicht einfach viel tiefer gezielt hätten sozusagen. Also solange das noch legal war, wurde das tatsächlich dann auch in Zeitungsinterviews durchaus preisgegeben, also was man dieser Substanz an der Stelle zu verdanken meint. Also das ist wirklich Selbstauskunft der Leute von damals. All diesen Potenzialen steht dann aber eben auch ein Riesenberg an Risiken gegenüber. Also das, was mit dem Nervensystem im LSD-Rausch passiert, kann man vergleichen einfach mit, das ist einfach für circa 20 Stunden einfach eine offene Wunde. Das heißt, jeder, der irgendwie darauf einwirken will, ist da eigentlich sozusagen, hat da eigentlich sozusagen freie Fahrt. Wer einem in dem Moment irgendwas Böses will, kann das tatsächlich tun. Er kann also genauso einen tiefen Eindruck hinterlassen, wie eben all diese positiven Erfahrungen, die man da machen kann. Also man kann Leute, die auf LSD sind, sehr gezielt, sehr heftig traumatisieren. Es ist auch in dieser Weise sozusagen missbräuchlich immer wieder verwendet worden. Man kann das aber auch selber einfach falsch einschätzen und sozusagen sich dann einfach in Situationen bringen, wo sozusagen eben auch so eine negative Prägung sehr viel stärker ausfällt als sonst. Selbst wenn das aber gut geht, selbst wenn also die Bedingungen eigentlich stimmen und der Trip gut verläuft, neigen dann sehr viele Leute, die das auch häufiger nehmen, einfach zu massiver Selbstüberschätzung, glauben vor allen Dingen, dass Dinge sich sehr viel leichter verändern lassen, sowohl bei ihnen selber als auch bei anderen Leuten, dass das einfach auch wirklich eher so eine reine Willensfrage ist, die gar nicht mehr von Rahmenbedingungen drumherum abhängig ist, dass man mit dem richtigen Bewusstsein eigentlich alles tun könnte. Das wird dann also teilweise schon sehr bizarr. Und vielleicht auch für die Frage jetzt von gesellschaftlicher Veränderung ganz wichtig, dass man dann irgendwann anfängt, diesen Vorschein, den man im Trip erlebt, mit der Wirklichkeit zu verwechseln und dann eben einfach diese Vermittlungsarbeit irgendwann auch nicht mehr zu leisten versucht. Also die Welt, in der man sonst lebt, vielleicht diesem Trip-Erlebnis irgendwie ähnlicher zu machen, dem irgendwie näher zu bringen, sondern einfach lieber im Trip bleibt. Das war tatsächlich dann irgendwann eben auch die Option, die sehr viel mehr Leute gewählt haben. Wen interessiert, wie dieser Vermittlungsversuch ausgesehen hat, da ist vielleicht das beste literarische Werk dazu Die Reise von Bernward Vesper, der also tatsächlich genau sich diese Frage vorgelegt hat, wie kann ich denn diese positiven Sachen, die ich im Trip erlebt habe, das, was ich da besser verstanden habe, in den Alltag übersetzen, wie kann ich denn sonst also eigentlich die Welt in dieser Richtung verändern. Er ist halt leider daran gescheitert, also wie auch aus diesem Buch schon zu sehen ist, aber ich glaube, das ist so als Dokument dieses Versuchs einfach hervorragend, also auch einfach mit dieser Idee, dass man diese Substanz irgendwann einfach dafür nicht mehr braucht. Die ersten Leute, die dann LSD tatsächlich versucht haben, auch in diesem Sinn zu propagieren für Selbstveränderung, für Selbsterkundung, Selbsterkenntnis in dieser Weise, waren dann auch mal sehr stark für eine kontrollierte Anwendung, also dafür, dass immer Leute dabei sind, die sich damit auskennen, die am besten auch eine medizinische oder psychologische Ausbildung haben. Die haben sich damit nicht durchsetzen können, also einerseits, weil es eben kapitalseitig einfach eine richtige Werbekampagne dafür gab, also die Firma Sandoz, die das halt produziert hat, diese Schweizer Firma, die hat das halt wirklich auch in den Markt gedrückt. Es gab wirklich Werbung, es gab wirklich Tausende von verschickten Proben. Auf der anderen Seite war aber eben auch staatlicherseits ein Interesse daran, diese Substanz vielleicht für ganz andere Zwecke zu nutzen. Also einerseits dann in der Geheimdienstarbeit die Idee, ein Truth Serum zu finden. Dafür ist LSD halt einfach nicht besonders gut geeignet. Also weil man natürlich schon dann im Verhör tatsächlich alles sagt, was man halt so im Kopf hat, aber es ist nicht mehr so richtig klar, was davon jetzt womit in irgendeiner Form übereinstimmt oder wovon man eigentlich gerade redet. Also da sind Amphetamine, glaube ich, bis heute erheblich besser geeignet für. Wofür es dann aber tatsächlich sich als nützlich erwies, war halt Gehirnwäsche, also in der Tat der Versuch, Leute komplett umzuprogrammieren sozusagen. Also wie gesagt, das Nervensystem ist dann einfach so hochempfindlich, dass man sehr tiefe Eindrücke hinterlassen kann und Leuten tatsächlich einfach auch eine andere Biografie oder dergleichen einprägen kann. Also für die Produktion von Schläfern, Doppelagenten und so weiter ist es auf jeden Fall immer wieder verwendet worden, findet es vermutlich auch heute noch Verwendung, denn ich glaube, dass diese Substanz gerade in der Beziehung jetzt Nervenempfindlichkeit, Umprägbarkeit eigentlich bis heute so der Benchmark ist. Bei diesen Versuchen gab es dann aber eben Kollateraleffekte. Leute, die an solchen Versuchen teilgenommen haben, stellten dann eben fest, dass man damit aber vielleicht auch noch was anderes machen kann und liefen dann eben los und verbreiteten LSD unter der Bevölkerung. Der bekannteste von diesen LSD-Preachern, wenn man so will, ist halt Ken Kesey. Den habe ich hier oben sozusagen auch in diesem Bild mal so ein bisschen aufgehoben. Also das ist der Bus, mit dem er mit seinen Merry Pranksters dann durch die USA fuhr. Ein knallbunt angeballter Bus. Und überall, wo sie hinkamen, haben sie halt Leuten LSD gegeben, um die Leute halt wirklich möglichst alle drauf zu bringen. Da, wo sonst immer dran steht, wo der Bus hinfährt, stand einfach nur further, also einfach weiter raus. Das war allerdings jetzt auch keine besonders umsichtige Art der Verbreitung. Das heißt, das lief dann auch sehr viel auf so Gruppenzwang, Gruppendynamik, auch sowas wie Mutprobe hinaus. Man musste das eigentlich mal genommen haben. Das ging ja mal gar nicht, wenn das jetzt irgendwie gerade mal vorbeikam. Da ist also auch ganz schön viel schief gelaufen. Da sind also auch eine ganze Menge, sagen wir jetzt mal, Unfälle passiert in dem Sinn. Das war also auch definitiv nicht mehr im Sinne dieses kontrollierten Gebrauchs, dieser Schaffung günstiger Bedingungen und so weiter. Gegen Mitte der 60er Jahre war dann der Zustand in den USA, dass also Millionen von Menschen diese Substanz einfach schon ausprobiert hatten und dass sie halt überall eigentlich in diesem Zusammenhang auftauchte, wo Leute halt anfingen, sich aus der Gesellschaft zu lösen, entweder in diese Protestbewegungen dann eben übergingen, eben auch in die militanten Formen davon. Da wurde also immer wieder davon gesprochen, dass LSD da eine große Rolle bei spielte, auch von den Protagonisten selbst. Und auch da, wo sich Leute eben tatsächlich versuchten, anders oder außerhalb der Gesellschaft zu organisieren, in Kommunen, in selbstverwalteten Zellen und so weiter. Sodass es dann ab Mitte der 60er Jahre zu einer immer stärkeren Repression dagegen kam. Das ging einher mit so einem allgemeinen Repressionsklima. Also das war überhaupt nicht nur gegen Drogen oder gegen LSD gerichtet. Die großen Bewegungen der 60er Jahre sind eigentlich dann alle irgendwann immer stärker verfolgt worden, eben auch gerade je größer und je wirksamer sie wurden. Die schwarzen Bewegungen erreichte ja dann eigentlich auch erst ab Mitte der 60er Jahre so ihre volle Größe und ihre volle Durchschlagskraft, wo es dann wirklich Aufstände in den allermeisten amerikanischen Großstädten gab. Und auch die Antikriegsbewegung wurde immer größer, also je länger auch der Krieg in Vietnam dauerte, je mehr Leute dahin auch eingezogen wurden, je mehr davon betroffen waren. Aber LSD wurde eigentlich immer als Teil dieser ganzen Entwicklung angesehen. Also man ging halt auch sowohl in der Selbstdarstellung als auch in der Außenwahrnehmung davon aus, dass die Leute eigentlich erst dadurch einfach so weit aus der Gesellschaft rausgeschickt worden waren, um sich überhaupt solche Ansagen zu trauen. Wir nehmen es jetzt mal mit diesem ganzen System auf, mit diesem ganzen Apparat auf. In den Verbotsdiskussionen wurde das dann auch in der Weise eigentlich begründet. Also es gab eine große Senatsanhörung, bei der auch Fürsprecher geladen waren. Also auch Timothy Leary war dort und sprach sich für so eine Art Drogenführerschein aus, meinte, es könnte doch einfach die Möglichkeit geben, dass man Leuten das irgendwo beibringt und dann können sie das halt nehmen. Eigentlich gar keine so doofe Idee, wobei es da hauptsächlich darum ging, dass er diesen Posten wollte, der dann sozusagen diese Lizenzen vergibt. Aber am Ende setzte sich dann die andere Fraktion durch, eigentlich am stärksten durch Ted Kennedy damals verkörpert, der also in so flammenden Reden immer wieder darauf hinwies, dass diese Millionen von Leuten offensichtlich keinen Bock mehr haben, arbeiten zu gehen und keinen Bock mehr haben, in den Krieg zu ziehen und dass man das halt einfach stoppen müsste, bevor die Gesellschaft völlig auseinanderfällt. Also diese Zielrichtung war eigentlich ganz klar vorgegeben. Und dann waren diese verschiedenen Repressionseffekte dann eigentlich ab Mitte der 60er Jahre kaum noch auseinanderzuhalten. Also man hat sowohl die Drogengesetze allgemein verschärft, ist da immer stärker gegen vorgegangen, auch bis hin eben zum bis heute noch gültigen Forschungsverbot an all diesen Class-A-Substanzen. Und es wurden aber auch Leute aus den sozialen Bewegungen dann einfach mit fingierten oder realen Drogenvergehen ins Zuchthaus gebracht, also diese berühmten zwei Joints, für die dann ganz viele Leute immer wieder für Jahre einfach im Knast verschwunden sind. Da war dann irgendwann auch egal, ob es ein Vorwand war oder ob es gestimmt hat. Auch die Geheimdienste selber nahmen sich dann halt diesen stark ausgebauten illegalen Drogenmarkt im verstärkten Maße an. Das war halt eine hervorragende Möglichkeit, um illegale Operationen zu finanzieren, um eben auch ganz gezielt einfach bestimmte Substanzen unter Leute zu bringen, die man einfach mal ruhig stellen wollte. Also es wurde tatsächlich um 1970 herum systematisch aus Südostasien hochreines Heroin in die amerikanischen schwarzen Ghettos gepumpt von der CIA. Das ist eine relativ gut belegte Geschichte, so irre die klingt, die Leute einfach mal an die Nadel bringen, damit sie irgendwann Ruhe geben. Also in der Weise ist das eigentlich hochgeschaukelt worden. Es kam leider nicht dazu, dass sich die Betroffenen dann auch in ähnlicher Weise zusammengetan hätten und sozusagen diese Repression, die ja gegen alle irgendwie auch gerichtet war, auch in der Weise irgendwie angenommen hätten, also einen gemeinsamen Widerstand organisierten. Da gab es dann auch nur sehr wenige Stimmen, die sich in dieser Weise äußerten. Ich habe hier den Weather Underground zitiert, für den das eben auch durchaus eine sehr wichtige Frage war, das alles zusammenzuhalten, also diesen Drogenuntergrund, diese Frage von Selbst- und Bewusstseinsveränderung und diese revolutionäre kommunistische Perspektive, die also tatsächlich dann in einem ihrer ersten Kommuniqués eben genau diese Aktionseinheit sozusagen beschworen. Die blieben damit aber eben relativ allein. Die meisten Leute haben dann schon eher versucht, ihren Arsch an die Wand zu bekommen, irgendwie aus der Schusslinie zu geraten. Eine ganze Menge Protagonisten der schwarzen Bewegung wurden auch einfach schlicht erschossen. Also da sind also eine ganze Menge Leute gar nicht am Leben geblieben, um dann noch Entscheidungen zu fällen. Und die meisten Weißen sind dann sozusagen irgendwann eben auch eher in Deckung gegangen oder haben sich da irgendwie so ein bisschen rausgezogen. Es blieb dann zwar so ein Untergrund erhalten, der auch in den ganzen 70ern halt zumindest noch fit genug war, um halt diesen Weather Underground vor dem FBI zu verstecken, wirklich 10 Jahre lang von der Bundespolizei gesucht wurde, aber zu größeren Widerstandsbewegungen im Sinne der späten 60er Jahre kam es dann eigentlich nicht mehr. Also das ist wichtig auch immer in Erinnerung zu halten, diese Bewegung ist nicht, hat sich nicht irgendwie so verlaufen und die Leute hatten dann irgendwann keine Lust mehr oder haben irgendwie eingesehen, dass das irgendwie falsch wäre. Also das ist tatsächlich mit massiver Repression beendet worden, die also auch viele Leute überhaupt nicht überlebt haben. Das wäre sozusagen im Ganzen eigentlich diese zweite Verbotswelle, wo man also klar sieht, dass hier eigentlich jetzt sowohl staatlicherseits über diese Repression, über diese ganzen Geheimdienstgeschichten, als auch kapitalseitig eben über die Propagierung einfach der richtigen Drogen, des richtigen Rauschs, der leistungssteigernden Mittel, das Ganze einfach in die Zange genommen wird. Die Leute also irgendwann diese Versuche, sich da selber irgendwie anders zu organisieren, eigentlich nicht aufrechterhalten konnten. Das ist ja sozusagen eigentlich zermürbt worden in so einem Prozess, hat auch eigentlich nirgendwo dieses Ausmaß oder diese Sprengkraft erreicht wie in den USA selbst. Also in den meisten anderen Ländern waren das dann eigentlich alles eher so Nachbeben, nachempfundene Sachen. Es gab noch so ein paar regionale Schwerpunkte, also gerade auch in England hat das eine ganze Weile relativ heftig stattgefunden. In den meisten Ländern der Welt hat das auf jeden Fall mit den USA vom Ausmaß her relativ wenig zu tun gehabt. Und so kann man eben auch sagen, dass die Situation heute eben einfach eher so ein bisschen wieder back to normal ist. Also diese große Anomalie der 60er Jahre ist mehr oder weniger einfach verschwunden. Bis auf ein paar Episoden hier und da ist eigentlich nichts Vergleichbares nochmal passiert irgendwo. Also es gab dann nochmal solche Geschichten wie zum Beispiel das Acid Revival in England Ende der 80er, Anfang der 90er, das sich dann auch irgendwann immer stärker politisierte, also auch so ein Zusammenspiel von Drogensubkultur und dann irgendwann einsetzender politischer Bewegung. Das ist aber auch sehr schnell, sehr heftig einfach niedergeschlagen worden. Das im Moment eben einfach ordnungspolitisch größte Problem ist vermutlich eher, dass diese Aufteilung zwischen Staat und Kapital nicht mehr so besonders gut funktioniert, weil also die Staaten vielerorts einfach immer schwächer werden gegenüber dieser Kapitalfraktion. Das heißt, es gibt mittlerweile Drogenkartelle, die einfach Nationalstaaten an Macht, an Einfluss, an Geld, an Mitteln einfach überbieten können, die also dann auch auf deren Territorium wirklich Krieg gegen die anfangen können und es immer noch gar nicht klar ist, wie sowas ausgeht. Also Kolumbien wäre so ein Beispiel, Mexiko wäre so ein aktuelles Beispiel, wo das halt eigentlich noch eher so auf der Kippe steht. Also das heißt, da tragen dann diese Drogenkartelle eigentlich auch eher zur Erosion von Staatlichkeit bei, was einfach nicht unbedingt immer eine gute Sache ist, wenn der Staat schwach wird, weil an seine Stelle durchaus Schlimmeres treten kann. Also genau diese im Grunde dann eigentlich völlig rechtsfreien Bandenstrukturen, die sich da halt eigentlich schon sehr deutlich zeigen. wenn es dann doch mal hier und da zu Lockerungen dieser Gesetzgebung gekommen ist, also die eigentlich aber seit den in den letzten 40 Jahren relativ unverändert intakt geblieben ist, dann war das eher auch nicht wirklich, um an diesem Grundproblem irgendwas zu ändern, sondern es ging meistens eher darum, das Problem vielleicht ein bisschen weniger sichtbar zu machen, so ein paar Leute mal ruhig zu stellen, die einfach immer maulen, dass die einfach mal damit aufhören. Man hat dann hier und da einfach gerade gegen Konsumenten einzelner Substanzen mal so ein bisschen Lockerung gezeigt. Das ging aber meistens wirklich nur um solche Sachen, eben wie den berühmten Eigenbedarf, so und so viel Gramm für die Konsumenten in der bestimmten Region. Niemals war davon die Produktion oder der Handel betroffen bisher. Also auch in den bekannten Beispielen wie in Holland zum Beispiel ist halt nach wie vor auch einfach die Produktion einfach trotzdem illegalisiert. Auch die Leute, die legalen Coffeeshops beliefern, stehen eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis, müssen sich da halt auch auf solche Duldungsdeals eigentlich einlassen. Was jetzt zuletzt dann nochmal als Legalisierungsfaktor irgendwie so ins Spiel gebracht wurde, waren dann eben eher so die Frage einfach von Steuern. Also der Bundesstaat Kalifornien hat irgendwann entdeckt, also einerseits wir sind total pleite, andererseits unser wichtigstes landwirtschaftliches Produkt wird nicht besteuert, nämlich Cannabis. Also das, wo tatsächlich eigentlich am meisten im Bundesstaat herumgeht und aus ihm herausläuft. Das hat tatsächlich jetzt dazu geführt, dass es mal so eine Abstimmung darüber gab, die auch nur sehr knapp gescheitert ist. Das könnte also noch was werden. Also aus dem schlichten Grund, dass diese Bundesstaaten pleite sind, könnten sie das dann irgendwie teilweise legalisieren. Das ist immer möglich, bezieht sich aber eben wirklich nur auf diese eine Substanz und eben bisher eben auch nur auf bestimmte Gegenden, wo das wirklich durchsetzbar ist. Also das ist in Kalifornien auch nicht nur auf die Agenda gekommen, weil es dort eben besonders schlimm aussieht oder dass jetzt eben besonders viel angebaut wird, sondern auch einfach, weil es da besonders viele Leute gibt, die kiffen, weil man da also tatsächlich auf dieses Erbe der 60er Jahre in gewisser Weise schon noch zurückgreifen kann oder eigentlich des gesamten 20. Jahrhunderts. In Kalifornien ist das ja auch schon sehr viel eher sehr verbreitet gewesen. Wenn es dann eben zu so leichten Liberalisierung gegenüber Konsumenten kommt, sind eben, wie gesagt, die Produktionswege davon in der Regel nicht betroffen und auch die Personalisierungsvorgänge sind eigentlich alle ungebrochen. Also das, was am Dealer alles festgemacht wird, diese stereotype Hassfigur, die da eigentlich existiert, die gibt es einfach nach wie vor überall. Das ist auch erstaunlich, wie einmütig das eigentlich überall reproduziert wird. Also auch bis hinein eigentlich in gesellschaftliche Zusammenhänge, wo man das nicht erwarten würde, dass da eigentlich genau diese staatliche Propaganda eigentlich nachgeplappert wird. Dieses Bild, was ich hier unten zeige, das ist ein Plakat, das am Künstlerhaus Tacheles in Berlin wirklich eine ganze Weile ganz viel geklebt wurde, dieses Plakat. Das war also mehr so der ganze Eingang voll damit, also keine Dealer, keine Drogen, hier keine Drogen kaufen, denn es ist ein Künstlerhaus, also eigentlich auch eine sehr merkwürdige Begründung. Aber auch komplett mit dieser ganzen Entsolidarisierungsscheiße halt wirklich den Dealern an der Tür nicht vertrauen, die Polizei beobachtet euch, also solche Sachen wurden dann da wirklich den Leuten entgegengehalten. Also auch in einem Stadtviertel in der Gegend in Berlin, wo das also ansonsten eigentlich relativ geduldet war, also wo sie sich eigentlich damit noch ziemlich hervorgetan haben. Also solchen deutlichen Sachen kann man natürlich dann auch entsprechend deutlich einfach antworten. Also Leute haben dann dieses Plakat einfach umgestaltet und sagten einfach, ja klar, Dealer verkauft hier Drogen kaufen, weil es ist ein Künstlerhaus. Das bringt natürlich aber jetzt so im größeren Maßstab nicht viel. Also dieses Klima ist damit irgendwie noch nicht geändert. Das heißt, es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie man mit diesem ganzen Dilemma umgeht. Und ich würde eben sagen, das Wichtigste wäre eben, dass man sich genau dieser zwei Fronten einfach klar wird, dass es also wirklich von zwei verschiedenen Seiten da eigentlich unterschiedliche Sachen auch von einem verlangt werden die ganze Zeit. Dass es also immer diese Nüchternheitspropaganda auf der einen Seite gibt, die also gar keine ist, die eigentlich ja nur eine bestimmte Form von Rausch propagiert, der einen einfach möglichst leistungsfähig macht, möglichst arbeitsfähig hält oder eine bestimmte Abfolge von Rausch meinetwegen, die dann halt dafür sorgt, dass man halt maximal so viel wie möglich auszubeuten geht. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses Dauerangebot von Rauschmitteln oder rauschhaften Veranstaltungen, Spektakeln und so weiter, die eben möglichst folgenlos bleiben sollen, die bei den Leuten eben nach Möglichkeit nicht viel verändern, wo sie eben alle nicht auf dumme Gedanken kommen. Also tatsächlich sich mal in diese beiden Richtungen umschauen und das entsprechend auch annehmen, also wirklich auch sagen, wir müssen vielleicht wirklich auch uns selber mal in diese beiden Richtungen orientieren, dass Rauschhafte vielleicht wirklich erstmal nochmal so zum Thema machen, also auch wirklich mal von diesem Drogenfetisch an der Stelle wegkommen, von dieser Vorstellung, das käme überhaupt daraus. Also wenn wir uns das irgendwann mal aneignen wollen würden, was eignen wir uns da eigentlich an bei diesem Rausch? Auf der anderen Seite aber eben auch überlegen, wen gibt es denn da eigentlich an Leuten, mit wem spricht man denn da eigentlich worüber? Da würde ich halt tatsächlich das eben auch in diese beiden Richtungen nochmal orientieren wollen. Es gibt einerseits auf jeden Fall jede Menge Leute, die natürlich eine Kritik an dieser Gesellschaftsordnung haben, die sich vielleicht auch tatsächlich ändern wollen, überwinden wollen. Da finde ich das Thema Rausch bisher oder in der Gegenwart wirklich unglaublich schlecht bis gar nicht verhandelt. Wird es nicht ernst genommen oder eben tatsächlich auch in dieser Weise von Frage von Drogenpolitik abgehandelt. Also da vielleicht auch wirklich nochmal überlegen, vielleicht dieses Versprechen, das in dieser bürgerlichen Kritik irgendwann mal gesteckt hat, auch mal ernst nehmen. Da ging es ja bei dieser Ausnüchterung am Anfang auch mal darum zu sagen, wir würden gerne mit Menschen umgehen, die irgendwie zurechnungsfähig sind, die mit denen man irgendwas machen kann, die in dem Sinn also nüchtern sind, dass sie halt wissen, was sie gerade tun und sich an irgendwas halten können. Und das einfach vielleicht wirklich mal mit dem Rausch zusammendenken, sich einfach mal überlegen, wie das eigentlich zusammenpassen wird, wenn wir akzeptieren, dass wir den Rausch nicht loswerden und das auch gar nicht versuchen sollten, wie sehe eigentlich dieses mündige Subjekt unter Einschluss von Rausch aus? Das wäre, glaube ich, vielleicht so eine Frage in dieser Richtung. Und auf der anderen Seite wäre aber eben auch interessant, eben an Leute, die tatsächlich eben eher in dieser Rauschpraxis verwickelt sind, also Feierei und so weiter, vielleicht tatsächlich nochmal auch damit ranzutreten, warum sie da eigentlich ständig an bestimmte Grenzen stoßen, warum man eigentlich immer wieder mit diesen Verboten zu tun hat, mit diesen ganzen Widersprüchen eigentlich auch zu kämpfen hat. Da vielleicht einfach vorsichtig mal diese Gedanken reinbringen, dass das, was damit zu tun hat, wie alles andere eben auch aussieht. So, und aus meiner Sicht ist wichtig, auch in dem Zusammenhang einfach schon alle Freiräume, Nischen, was auch immer, trotzdem immer zu unterstützen. Also auch wenn es irgendwo solche Legalisierungs-, Entkriminalisierungsbestrebungen gibt, das ist immer in der Tat nach wie vor einfach der Kanal, auf dem in dieser Gesellschaft einfach dann diese Möglichkeit zur Rauschaneignung erstmal entsteht. Und ganz wichtig wäre eben auch, sich nochmal Gedanken drüber zu machen, wenn man tatsächlich selber eben sich dieser Rauschmittel bedienen möchte dafür oder überhaupt dieser Mittel bedient, wie man mit den Leuten umgeht, die sie einem verkaufen, die eigentlich das ganze Risiko tragen, die im Zweifelsfall nicht nur den Führerschein weggenommen bekommen, sondern tatsächlich in den Knast gehen, wenn sie aufgegriffen werden. Also Dealer-Solidarität klingt heute, glaube ich, total irre, so als Idee. Das hat es aber sogar auch in Deutschland in den 70er Jahren noch gegeben. Da gründete sich dann im Umfeld von Release Heidelberg analog also zu der Idee der Roten Hilfe eine grüne Hilfe, also wirklich als Rechtshilfeorganisation nicht nur für Konsumenten, sondern auch für Dealer. Diese Organisation gibt es immer noch, ist allerdings heute nicht mehr für Dealer zuständig, beziehungsweise hat das irgendwann aufgeben müssen, eben auch, also unter den heutigen Bedingungen wäre das, glaube ich, auch nicht durchzuhalten. Aber diese Idee ist, glaube ich, nicht uninteressant, auch einfach nochmal drüber nachzudenken, dass das eigentlich im beiderseitigen Interesse ist, sich da halt besser zu verständigen, mehr zusammenzutun. Also sowohl für den Konsumenten ist das halt interessant, seinen Dealer einfach zu kennen, tatsächlich zu wissen, wer das eigentlich ist, von dem er da eigentlich diese stark wirksamen Rauschmittel eigentlich kauft, da vielleicht auch mehr Informationen bekommen kann, wenn er sie braucht, da vielleicht auch Hilfe bekommen kann, wenn er sie braucht. Das ist ja alles illegal. Auf der anderen Seite ist es auch für den Dealer sehr viel besser, wenn seine Kunden wissen, was sie da machen, weil die dann einfach auch weniger Ärger produzieren. Das fällt weniger auf ihn zurück. Die bleiben ihm auch länger als Kunden erhalten. Das ist also ganz im Eigeninteresse eigentlich auf beiden Seiten. Ideal wäre natürlich tatsächlich der Versuch, diese Produktions- und Distributionskommunen aus den 60er Jahren wiederzubeleben, die es in den USA gab, sowas wie die Brotherhood of Eternal Love, so in ihren ersten Jahren, die dann tatsächlich sozusagen einfach Cannabis und LSD aus der Kommune einfach überall verteilt haben, wo die Leute dann einfach wussten, was sie gekriegt haben und das eben auch gar nicht warnförmig in Umlauf kam, also sozusagen diese klassische Konsumform eigentlich schon so ein bisschen auch gestrichen war. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr weit weg von der Situation jetzt, aber vielleicht einfach mal so als Perspektive, also was schon mal anders organisiert wurde auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch als so letzten Ausblick, wie das vielleicht irgendwann mal aussehen könnte, so eine bewusste Aneignung von Rausch, wie man damit eigentlich umgehen könnte, weil kontrollierter Rausch klingt ja immer irgendwie komisch. Also es geht ja eigentlich um den Kontrollverlust. Also die Kontrolle bezieht sich eher auf die Rahmenbedingungen. Also eher vorher, währenddessen dafür sorgen, dass man sich eben möglichst weit rausschießen kann, dass einem dann trotzdem nichts passiert, dass das trotzdem alles gut geht. Ich habe dem dieses Motto von Wolfgang Neuss vorangestellt, üben, üben, üben. Das ist bei Neuss überhaupt kein, also ist bei ihm natürlich immer alles auch ein Witz, aber das eigentlich gar nicht so sehr. Das stammt aus einem Gedicht von Wolfgang Neuss über den Faschismus. Er hat versucht, tatsächlich mal diese kollektive Ekstase da drin ernst zu nehmen. Eben gerade diese Massenaufmärsche, dieses Spektakel, was da eigentlich stattgefunden hat. Also dieses Festhalten der Menschen eigentlich in diesem Kollektivrausch, in dem sie dann aber eben auch wirklich zu allen möglichen Sachen anzustiften sind oder vielleicht gar nicht mehr angestiftet werden müssen. Und dem wurde ja auch damals sehr systematisch eben dieser individuelle Rausch, der vielleicht auch gar nicht so zweckgebunden ist, auch immer entgegengestellt. Und das ist halt das, was Neuss stark machen will. Der sagt also, wenn man tatsächlich selber seinen Rausch herbeiführen kann, sich damit sehr gut auskennt, ist man einfach sehr viel weniger anfällig eben genau für diese Kollektivrausch-Situationen. Also weil das ja auch immer so eine Monopolisierungsveranstaltung ist. Da darf ich das, unter diesen Bedingungen geht das alles in diesem bestimmten Rahmen und alles andere soll natürlich dann auch eigentlich nicht passieren. Also Neuss macht hier eigentlich in diesem Gedicht dann einfach den individuellen Rausch stark, der soll halt eingeübt werden. Und dafür gibt es halt nach wie vor, glaube ich, kein besseres Grundkonzept als das, was Leary in den 60er Jahren formuliert hat, die Idee von Dosierung, Set und Setting. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass das halt eher nur in diesem Rahmen überhaupt öfter mal auftaucht. Das müsste eigentlich eher so eine allgemeine Grundidee für alles Mögliche sein. Also mit Dosierung ist erstmal grundsätzlich nicht nur gemeint, wie viel von irgendwas, sondern auch überhaupt erstmal was. Also erstmal sicher sein, dass der Rauschauslöser, also die Substanz oder die bestimmten Handlungen oder Situationen, mit denen man den Rausch herbeiführen will, tatsächlich das sind, was sie sein sollen. Da komme ich natürlich eben heute kaum dran vorbei, schon an diesem ersten Punkt. Also deswegen ist das auch alles sehr spekulativ. Bei den meisten Rauschmitteln, die ich irgendwo illegal zu kaufen kriege, weiß ich eigentlich nicht sicher, was es ist. Nämlich eigentlich dann immer nur auf vielleicht den freundlichen Dealer verlassen, den ich gut kenne, der tatsächlich das aus demselben Beutel selber nimmt. Ansonsten habe ich da eigentlich wenig Einfluss drauf. Also auch diese Drug-Checking-Initiativen sind ja alle eher so Tropfen auf den heißen Stein. Das passiert hier und da mal, ist aber auch immer in so einer rechtlichen Grauzone. Wenn die Polizei kommt, müssen die ja eben doch alles rausrücken. Also man ist da gar nicht so sicher, wenn man denen was zum Testen gibt. Also das wäre also sozusagen dieses Nadelöhr, dass man erstmal durch muss, dieser erste Punkt. Set und Setting beschreibt dann halt die individuellen und kollektiven Rahmenbedingungen sozusagen. Also einerseits, wie man selber an den Rausch herangeht, was man selber schon mitbringt, wenn man so will, der Ausgangszustand des eigenen Nervensystems, der spielt also eine riesengroße Rolle dafür, wie der Rausch dann nachher konkret verläuft. Also auch, was dieses Nervensystem an Rausch schon erlebt hat, was es eigentlich schon kennt oder kann. Das ist ja auch was, wo es was zu können gibt in dem Sinn. Und dann beim Setting eben tatsächlich die Umgebungsbedingungen, ob die Sonne scheint, ob das alles irgendwie günstig ist drumherum, mit was für Leuten, mit was für Situationen man umgeht, ob die dem Rausch irgendwie förderlich sind oder darauf vielleicht sogar einen katastrophalen Einfluss haben können. Und eben auch, ob andere Menschen dabei sind, die einen da vielleicht auch so ein bisschen durchbegleiten, die einem so ein bisschen helfen können, sich damit auskennen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, immer so eine der allerwichtigsten Grundideen. Also gerade Sachen, die man noch nicht gemacht hat, also mit oder ohne Substanz, sollte man, glaube ich, nicht alleine probieren das erste Mal. Und dann geht es natürlich auch darum, die Wirkungen zu bedenken, die gar nicht so akut schon sich bemerkbar machen, also die vielleicht eine Weile dauern, die vielleicht auch erst nach dem Gebrauch auftreten, die erst bei häufigerem Gebrauch irgendwann auftreten. Also eine ganze Menge dieser Veränderungen am Nervensystem, die bleiben auch erhalten. Also gerade bei LSD ist das ja so ein bisschen der Trick an der Sache, dass man sich tatsächlich verändern kann in dem Sinn. Genau das soll ja eigentlich auch passieren, dass diese Veränderung nicht einfach wieder verschwindet danach. Aber es gibt eben auch solche Sachen wie Abhängigkeitsmechanismen, Substanzen, die dann eben irgendwann eine Leerstelle ausfüllen, die man vorher noch gar nicht hatte. Das heißt, an der Stelle wäre einfach immer wichtig zu prüfen, ob dieser Rausch immer noch das macht, was man sich ursprünglich mal davon versprochen hat, also ob man das immer noch in Einklang zu bringen vermag, was man irgendwann mal, also aus welchem Grund man das eigentlich mal tun wollte, mit dem, was es dann irgendwann mit einem tut. Sehr viel wichtiger, als das jetzt schon mit allen Mitteln auszuprobieren, wo es eigentlich kaum geht, wäre aber vermutlich, die gesellschaftlichen Umstände herbeizuführen, unter denen das dann tatsächlich endlich mal stattfinden kann. Möglicherweise wäre der Umgang mit Rausch tatsächlich auch schon ein Maß dafür, ob diese gesellschaftliche Veränderung was taugt oder nicht, also ob sie tatsächlich auf die Bedürfnisse und die Unterschiedlichkeit von Menschen überhaupt irgendwie ausgelegt ist, weil das ist ja eine Art und Weise, sich verschieden zu machen, nicht bloß verschieden zu sein, sondern tatsächlich zu sagen, ich möchte mich selber verändern, ich möchte meine Persönlichkeit verändern, ich möchte andere Dinge wahrnehmen, anders draufkommen, was anderes tun als sonst. Wie eine Gesellschaft damit umgeht, daran könnte sie durchaus eben auch einfach immer zu messen sein. Heute wird damit nicht besonders gut umgegangen, weil diese Gesellschaft prinzipiell gar nicht darauf aus ist, eben sich an den Bedürfnissen von Menschen zu orientieren. Das ist hier immer nur angehängt, immer nur irgendwas, was an der Ware sozusagen mit dran baumelt. Da gibt es natürlich auch noch diesen Gebrauchswert, okay, aber der ist eigentlich nicht der Zweck der Veranstaltung. Also die Idee ist natürlich immer, Waren zu produzieren und zu verkaufen. Und darauf ist alles optimiert. Das heißt, eine Gesellschaft, in der das irgendwann stattfinden könnte, in der es so eine freie Rauschentfaltung irgendwie geben könnte, die müsste eben auch in der Tat insgesamt an den Bedürfnissen der Menschen orientiert sein. Und die könnt ihr befreite Gesellschaft nennen oder Kommunismus oder keine Ahnung, da gibt es ja auch so allerlei verschiedene Synonyme für. Aber ich glaube, das wäre so der entscheidende Punkt. Also die Produktionsweise müsste einfach auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein. Und dann müsste man eben, dann wird man vermutlich irgendwann an den Punkt kommen, wo man feststellt, dass der Rausch eins dieser Bedürfnisse ist. Und bei der Herbeiführung der Veränderung könnten allerdings alle Erkenntnisse, die man aus diesem Üben vielleicht trotzdem schon gewinnt, wenn es mal irgendwo geht, wenn es mal irgendwo klappt, sicherlich sehr hilfreich sein. Weil wie gesagt, diese Idee aus den 60er Jahren, dass man diese gesellschaftliche Veränderung auch irgendwie selber mitvollzieht, die man da allgemein über die Bühne bringen will, die halte ich für sehr triftig. Das wäre es erstmal vortragsmäßig. Ich habe natürlich irgendwie vor, da noch so ein Buch draus zu machen. Da bin ich schon eine ganze Weile mit zugange. Ich hoffe, dass das im Laufe dieses Jahres noch was wird. Wer das mitverfolgen wird, wie dieses Buch entsteht, wer das mitverfolgen will, wie dieses Buch entsteht, kann die ganze Zeit in meinem Blog da mal so ein bisschen mitlesen. Da gibt es so eine Rubrik, die heißt Rausch und Mittel, wo so die meisten Sachen, die ich jetzt gerade auch so lektüremäßig beim Wickel habe, immer mal so auftauchen. Und wie gesagt, hoffentlich dann irgendwann Ende des Jahres auch das Buch, wo ich mich vor allen Dingen auch nochmal stärker darüber auslassen werde, was dieser Rausch eigentlich auch sonst so tut. Also wie der eben eigentlich auch unabhängig von Auslösern funktioniert und wo der herkommt. Ja, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und würde sagen, jetzt machen wir vielleicht eine kurze Zigarettenpause oder Pipi-Pause oder was auch immer und dann gerne noch Fragen. Ja, erstmal danke.